Der Titel meines heutigen Vortrages lautet Denken wir oder lassen wir denken? Ich möchte meinen Vortrag mit einem Zitat aus dem Buch Himmlische Geheimnisse Nummer 5986 von Emanuel Swedenborg beginnen. Merkwürdig ist auch, was öfter geschah und dann auch mir gezeigt wurde, dass niemand, weder im Himmel noch in der Hölle, aus sich denkt, redet, will und handelt, sondern aus anderen und so zuletzt alle und jeder aus dem allgemeinen Einfließen des Lebens, das vom Herrn ausgeht. Wenn ich hörte, wie sie sagten, dass ein Sendlingsgeist nichts aus sich denke und rede und dass derselbe gleichwohl glaube, er tue es nur aus sich, wurde mir öfters gegeben, mit denen zu reden, die in den Sendling oder Träger einflossen. Diese behaupteten, sie dächten und redeten aus sich, nicht aber jener Sendling. Und weil sie bei dieser Meinung blieben, wurde mir auch gegeben, ihnen zu sagen, dass dies eine Täuschung sei und dass sie ebenso wie der Sendling aus anderen dächten und redeten. Um diese Behauptung zu bestätigen, durfte ich auch mit denen reden, die in diese einflossen. Und da auch diese dasselbe bekannten und mit denen, die wiederum in diese einflossen, und so fort, in zusammenhängender Reihe. Hieraus wurde dann klar, dass ein jeder aus anderen dachte und redete. Über diese Erfahrung wurden die Geister sehr entrüstet. Denn ein jeder von ihnen will, dass er aus sich denke und rede. Aber weil sie dadurch belehrt wurden, wie die Sache sich verhalte, so wurde ihnen gesagt, dass alles Denken und Wollen einfließe, weil es nur ein einziges Leben gäbe, aus dem dieses Vermögen stammen, und dass es vom Herrn einfließe durch eine bewunderungswürdige Form, welche die himmlische Form sei. Nicht nur auf allgemeine Weise in alle, sondern auch in besonderer Weise in die Einzelnen. Und dass es überall verschieden sei, gemäß der Form eines jeden Individuums, je nachdem dieselbe mit der himmlischen Form übereinstimme oder nicht. Hieraus kann man auch erkennen, wie es sich mit dem Menschen verhält. Soweit das Zitat. Wenn man dieses Zitat für sich betrachtet, dann könnte der Eindruck aufkommen, dass Geister im Allgemeinen und der Mensch im Besonderen nicht aus sich denken, sondern dass sozusagen andere durch uns denken. Einige Geistesfreunde nehmen dieses Zitat als Beleg dafür, dass der Mensch nichts aus sich denkt, sondern dass ihm ständig die Gedanken von höllischen und himmlischen Geistern einfließen. Der Mensch hat lediglich die Möglichkeit, dank des freien Willens, sich für den himmlischen oder den höllischen Einfluss zu entscheiden. Ob dies die wirklich einzig mögliche Sichtweise ist, oder ob man das eben angeführte Zitat vielleicht auch noch etwas anders interpretieren kann, darüber möchte ich heute sprechen. In dem Buch Die eheliche Liebe von Emanuel Swedenborg findet sich eine Textstelle, die uns schon erste Hinweise darüber gibt, wie dieser Text zu verstehen sein könnte. Es handelt sich dabei um eine Denkwürdigkeit, aus der ich euch die wichtigsten Textpassagen vorlesen möchte. Swedenborg befand sich, wie so oft, in einem Zustand, in dem er mit den Geistern in der jenseitigen Welt kommunizieren konnte. Er wurde von zwei Engeln in eine Gruppe von Geistern geführt, die Liebhaber der Weisheit waren. Dort wurde unter anderem die Frage erörtert, warum wird der Mensch nicht geboren in die Kenntnis irgendeines Triebes, während doch die Tiere und Vögel, sowohl edle als unedle, in die Kenntnisse aller ihrer Triebe geboren werden. Die Weisen bestätigten die Wahrheit dieses Satzes, indem sie einige Beispiele dafür anführten, dass der Mensch mit keinerlei Kenntnissen geboren wird. So sagten sie zum Beispiel, dass ein Kind nicht einmal die angeborene Kenntnis hat, sich selbst zur Brust der Mutter hinzubewegen, dass es nur zu saugen wisse und dass es dies von dem beständigen Saugen im Mutterleib her habe. Weiter führten sie an, dass das Kind weder mit der Fähigkeit zu laufen oder den Ton zu einer menschlichen Stimme zu artikulieren geboren werde. Es kennt nicht einmal die ihm zuträgliche Nahrung, wie doch alle Tiere, sondern es ergreift das ihm aufgestoßene, ob rein oder unrein, und bringt es in den Mund. Weiter können wir in der ehelichen Liebe Nummer 133 lesen. Die Forscher sagten, dass der Mensch ohne Unterricht nicht einmal das Geschlecht zu unterscheiden wisse und ganz und gar nichts von der Art und Weise, es zu lieben. Und dass nicht einmal die Jünglinge und Jungfrauen etwas davon wissen, ohne Belehrung von anderen, ob sie gleich zu allerlei Kenntnisse erzogen worden sind. Mit einem Wort, der Mensch wird körperlich geboren wie ein Wurm und bleibt körperlich, sofern er nicht von anderen zu wissen, zu verstehen und weise zu sein lernt. Soweit das Zitat. Nach diesen etwas allgemein gehaltenen Feststellungen äußerten nacheinander die Weisen aus den verschiedenen Himmelsrichtungen ihre Ansichten, warum der Mensch ohne jegliche Kenntnisse geboren wird. So sagten die Weisen aus dem westlichen Himmel, dass der Mensch nicht geboren werde als Wissen wie das Tier, sondern als Fähigkeit und Neigung, als Fähigkeit zum Wissen und als Neigung zum Lieben, und dass er geboren werde als Fähigkeit nicht nur zu wissen, sondern auch zu verstehen und weise zu sein, und dass er geboren werde als die vollkommenste Neigung, nicht nur das zu lieben, was Sein und der Welt, sondern auch das, was Gottes und des Himmels ist. Weiter führten die Weisen aus, dass der Mensch von seinen Eltern geboren werde als ein Organ, das nur mit den äußeren Sinnen lebt und zunächst mit keinen inneren, damit er nach und nach Mensch werde. Zuerst ein natürlicher, hernach ein vernünftiger und zuletzt ein geistiger. Was nicht geschehen würde, wenn er mit Kenntnissen und Trieben wie die Tiere geboren würde. Denn die angeborenen Kenntnisse und Triebe setzen jenem fortschreitenden Grenzen, daher der Mensch in Wissenschaft, Einsicht und Weisheit in Ewigkeit fort vervollkommnet werden kann. Soweit das Zitat. Ich denke, jeder von uns kann diese Worte Swedenborgs nachempfinden. Jeder von uns ist in diese Welt mit keinerlei Wissen und Erfahrung gekommen. Wir waren nackt und mussten von unseren Eltern erst die Vorzüge einer praktischen Kleidung erlernen. Wir waren hungrig und durstig, aber erst unsere Eltern haben uns beigebracht, wie und mit welchen Mitteln unser Hunger und unser Durst gestillt werden kann. Wir konnten unsere Bedürfnisse anfangs nur durch Weinen und Schreien kundtun. Erst durch unsere Eltern haben wir gelernt, dass man seine Stimme zu sinnvollen Lauten und Worten artikulieren kann. Kurz, wir mussten vom ersten Augenblick unseres Lebens an lernen, lernen und nochmals lernen. Dies entspricht auch Swedenborgs Auffassung, wenn er sagt, dass der Mensch ohne Kenntnisse die Bühne des irdischen Daseins betritt. Zwei Dinge sind es, die den Menschen über das Tier, welches ja bereits mit Kenntnissen und Trieben auf die Welt gekommen ist, erheben. Da ist zum einen die Neigung des Menschen, sich Wissen anzueignen, was verbunden mit der Fähigkeit, dieses Wissen verstehen zu können, zur Weisheit führen kann. Zum anderen ist der Mensch mit der Neigung zum Lieben geboren. In ihm ist die Neigung angelegt, nicht nur das zu lieben, was Sein und der Welt, sondern auch das, was Gottes und des Himmels ist. Diese Neigung nach der Ausbildung von Weisheit und Liebe sind die Kräfte in uns, die uns dabei helfen, unsere absolute Kenntnislosigkeit zu überwinden. Wie wir das machen, können wir in der ehelichen Liebe Nummer 134 lesen. Dort sagten die Weisen aus dem östlichen Himmel Folgendes: Wir stimmen dem bei, was unsere Brüder gesagt haben, dass der Mensch nichts aus sich weiß, sondern aus anderen und durch andere, damit er einsehe und anerkenne, dass alles, was er weiß, verstehe und worin er weise ist, von Gott ist. Und dass der Mensch nicht anders vom Herrn empfangen, geboren und gezeugt und sein Bild und Ähnlichkeit werden kann. Denn ein Bild des Herrn wird er dadurch, dass er anerkennt und glaubt, dass alles Gute der Liebe und tätigen Liebe und alles Wahre der Weisheit und des Glaubens empfangen hat und empfängt aus dem Herrn und nichts aus sich. Und wie, wenn es aus ihm wäre, dieses fühlt er, weil er nicht mit Kenntnissen geboren wird. Zitat Ende. Der Mensch weiß nichts aus sich. Alles, was er weiß, weiß er aus anderen und durch andere. Auf den ersten Blick erscheint diese Aussage etwas wundersam. Denn ich habe mir doch mein Wissen oft mühsam angeeignet. Was haben denn andere damit zu tun? Es sind doch Informationen, die ich aus meinem Gedächtnis abrufe, wenn ich mich mit meinem Gegenüber unterhalte und nicht die Informationen anderer. Kurz, was haben andere mit meinem Wissen und meinen Gedanken zu tun? Wie bereits angeführt, ist der Mensch, wenn er das Licht dieser Welt erblickt, im Gegensatz zu den meisten Tieren ohne fremde Hilfe nicht lebensfähig. In ihm sind keine Triebe angelegt, die es ihm später ermöglichen, ohne Unterricht seine Nahrung zu finden, eine Wohnstätte zu bauen oder sich fortzupflanzen. Er würde nicht überleben können, wenn er nicht all die dazu notwendigen Informationen von seinen Eltern oder anderen Menschen lernen würde. Der Mensch wird ohne Kenntnisse irgendwelcher Art geboren. Er wüsste noch nicht einmal den Weg zur Mutterbrust zu gehen, wenn ihn nicht die Mutter an die Quelle seiner Nahrung anlegen würde. Es ist in der Tat so, dass der Säugling alles, was er zum Überleben in der Welt braucht, erlernen muss. Alles, was der Mensch vom Säuglingsalter an erlernt, erlernt er von anderen Menschen. Das heißt, das Wissen, das der Mensch sich aneignet und zu seinem Eigentum macht, hat er nicht aus sich selbst geschöpft, sondern alles, was er weiß, weiß er von anderen Menschen. Swedenborg formuliert das so, dass es dem Menschen unmöglich sei, irgendein Wissen aus sich selbst zu nehmen, sondern dass er es von anderen nehme, weil ihm keine Kenntnis angeboren ist und weil er kein Wissen aus sich selbst nehmen kann. Im praktischen Leben sieht es doch so aus, dass all die Argumente, die wir zur Bestätigung unserer Meinung anführen, die Gedanken von anderen Menschen sind. Es handelt sich immer um Gedanken, die wir gelesen, gehört oder sonst irgendwie erfahren haben. Wir führen diese Gedanken unserem Empfinden nach an und haben das Gefühl, dass es unsere eigenen Gedanken waren. Im Grunde genommen schmücken wir uns bei unseren Ausführungen meist mit fremden Federn, ohne uns darüber bewusst zu sein, dass wir die Gedanken anderer anführen. Natürlich sind die zu unserem Eigentum gewordenen Informationen, die wir durch andere erhalten haben, auch nicht auf deren Mist gewachsen. Auch die anderen sind ja genauso informationsleer wie wir in diese Welt gekommen und mussten sich, so wie wir, ihr Wissen von ihren Eltern und Lehrern aneignen. Auch bei ihnen hat es eine geraume Zeit gedauert, bis sie ihre Weisheit so weit ausbilden konnten, um uns die Information zu geben, die notwendig war, damit wir uns unsere Meinung bilden konnten. Wenn wir diesen Gedanken weiterführen, dann wird klar, dass auch die Lehrer der anderen als kleine, unwissende Kinder auf die Welt gekommen sind, die erst durch die Weisheit ihrer Lehrer das Wissen erlangt haben, das notwendig war, um es weitergeben zu können. Wir sehen also, all unser Wissen ist aus dem Wissen von anderen oder stammt von anderen her und dass deren Wissen wieder von anderen herstammt. Diesen Gedanken kann man letztendlich bis zum ersten Mensch zurückverfolgen und der hat sein Wissen von Gott. Nun stellt sich natürlich die Frage, warum das so ist, dass der Mensch so unvollkommen auf diese Welt kommt und die Tiere so vollkommen sind, da sie ja bereits mit allem Wissen ausgestattet sind, um ihr Leben so zu gestalten, wie sie es gestalten. In der ehelichen Liebe Nummer 133 schreibt Sven Bock Folgendes: Diese Dinge müssen notwendig Vermöge der göttlichen Weisheit so sein, damit der Mensch Mensch und das Tier Tier sei. Und dass so die Unvollkommenheit der Geburt des Menschen eine Vollkommenheit werde und die Vollkommenheit der Geburt des Tieres seine Unvollkommenheit sei. Und weiter können wir in der Nummer 136 lesen, dass der Mensch dazu geschaffen sei, die Liebe und die Weisheit von Gott aufzunehmen, jedoch in aller Ähnlichkeit wie von sich, und zwar dies um der Aufnahme und Verbindung willen, und dass der Mensch deshalb nicht mit irgendeinem Triebe geboren werde, noch mit irgendeinem Wissen, auch nicht mit einem Vermögen zu lieben und weise zu sein aus sich. Wenn er daher alles Gute der Liebe und alles Wahre der Weisheit Gott zuschreibt, so wird er ein lebendiger Mensch. Wenn er es aber sich zuschreibt, so wird er ein toter Mensch. Soweit das Zitat. Der entscheidende Unterschied zwischen Mensch und Tier ist nach Swedenborg der, dass das Tier in Bezug auf sein Wissen und seinen Trieben vollkommen auf die Welt kommt. Der Mensch hingegen kommt in Bezug auf sein Wissen und seinen Trieben unvollkommen auf die Welt. In der Heiligen Schrift wird dieser Zustand als öde und leer bezeichnet. Diese Öde und Leere ist die Grundvoraussetzung, um ein Engel im höchsten Himmel werden zu können. Nur weil der Mensch im Gegensatz zum Tier sozusagen nicht vorprogrammiert ist, ist der menschliche Verstand offen für die unbegrenzte Aufnahme von Wahrheiten und sein Wille ist offen für die unbegrenzte Aufnahme des göttlichen Guten. Dies wäre nicht möglich, wenn wir mit fest programmiertem Wissen und Trieben in das Licht dieser Welt erblicken würden. In der ehelichen Liebe, Kapitel 134, können wir dazu lesen: Der Mensch wird nicht mit Kenntnissen geboren, sondern er empfängt dieselben. Und dass er sie empfängt, erscheint ihm als aus ihm selbst kommend. So zu fühlen, wird dem Menschen ebenfalls vom Herrn gegeben, damit er Mensch sei und nicht Tier. Weil er dadurch, dass er will, denkt, liebt, weiß, versteht und weise ist, wie aus sich, die Kenntnisse aufnimmt und sie zur Einsicht und durch ihre Anwendung zur Weisheit erhöht. So verbindet der Herr sich mit dem Menschen und der Mensch sich mit dem Herrn. Dies hätte nicht geschehen können, sofern nicht von dem Herrn vorgesehen wäre, dass der Mensch in gänzlicher Unwissenheit geboren werde. Soweit das Zitat. Wir werden also in gänzlicher Unwissenheit geboren, damit wir die Kenntnisse von anderen aufnehmen können und durch diese einsichtig werden. Durch die Anwendung der Kenntnisse und Einsichten bildet sich die Weisheit aus. Und die Weisheit ist das Einfallstor der göttlichen Liebe in den Willen des Menschen. Denn der Wille ist nur über die Weisheit des Verstandes in der Lage, die Liebe des Herrn aufzunehmen. Wenn dann der Wille und der Verstand in der Liebe zum Herrn stehen, dann hat das Gemüt die Grundvoraussetzung erfüllt, um dereinst ein Bewohner des Himmels zu werden. Halten wir fest. Damit der Mensch, der einst ein Bewohner des Himmels werden kann, ist es unumgänglich, dass der Mensch in gänzlicher Unwissenheit geboren wird. Sein Wissen erhält der Mensch ausschließlich von anderen Menschen, indem er Informationen durch die Sinnesorgane aufnimmt und zu seinem Eigentum macht. So gesehen hat Swedenborg völlig recht, wenn er sagt, dass der Mensch nichts aus sich denkt, redet und handelt. Dies wird auch in dem Werk Himmlische Geheimnisse Nummer 4319 bestätigt. Dort steht geschrieben: Durch vielfache Erfahrung wurde mir gezeigt, dass sowohl der Mensch als der Geist, wie auch der Engel, nichts aus sich denkt, redet und handelt, sondern von anderen. Und auch diese nicht von sich, sondern wieder von anderen und so fort. Und dass also alle und jeder Einzelne es tut aus dem ersten Urgrund des Lebens, das heißt aus dem Herrn, wie sehr auch immer es den Anschein hat, als ob sie es aus sich vermöchten. Soweit das Zitat. Dass letztendlich jeglicher Einfluss durch den Herrn stattfindet, ist leicht nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, dass wir ja unser gesamtes Wissen von anderen haben und diese ihr Wissen wieder von anderen und so weiter und so weiter, was sich letztendlich bis zum ersten Mensch zurückverfolgen ließe. Adam wurde direkt vom Herrn geschult und dieser gab sein Wissen an seine Kinder weiter und diese an die ihren und so weiter und so weiter. Neben dem Wissen, welches wir uns durch andere angeeignet haben, gibt es natürlich auch noch das Wissen, das wir durch den Einfluss der göttlichen Liebe und Weisheit erhalten. Um verstehen zu können, wie dieser Einfluss stattfindet, müssen wir uns einige Gedanken über die Struktur des Menschen machen. Nach Swedenborg besteht der natürliche Mensch aus einer Dreiheit, nämlich aus der Seele, dem Gemüt und dem materiellen Körper. Dazu können wir in der Ehelichen Liebe Nummer 101 Folgendes lesen. Drei Stücke sind es, aus welchen der Mensch besteht und welche der Ordnung nach bei ihm folgen: die Seele, das Gemüt und der Körper. Sein Innerstes ist die Seele, sein Mittleres ist das Gemüt und sein Letztes ist der Körper. Alles, was von dem Herrn in den Menschen einfließt, fließt in sein Innerstes ein, welches die Seele ist, und steigt von da in sein Mittleres, welches das Gemüt ist, und durch dieses in sein Letzteres, das der Körper ist, herab. So fließt die Ehe des Guten und Wahren von dem Herrn bei dem Menschen ein, unmittelbar in seine Seele, und von da geht es zum Folgenden fort und durch dieses zum Äußersten. Soweit das Zitat. Mit anderen Worten, der Mensch kann nur deshalb bestehen, weil in ihm ständig die göttliche Lebenskraft einfließt. Das Einfallstor für diese Lebensenergie ist die Seele. Diese alles erhaltene Lebensenergie fließt über die Seele in das Gemüt des Menschen und von dort in seinen materiellen Körper. Letztendlich kann der Mensch nur deshalb in der irdischen Daseinsebene existieren, weil der Herr ständig an ihn denkt und in jedem einzelnen Menschen mit seiner göttlichen Kraft einfließt. Swedenborg beschreibt dies wie folgt: Es ist eine allgemeine Regel, dass nichts aus sich bestehen kann, sondern nur aus einem anderen und durch ein anderes. Dass folglich alles in seiner Form nur erhalten werden kann aus einem anderen und durch ein anderes. So kann auch der Mensch als äußerer Mensch nur bestehen aus dem Inneren und durch das Innere. Und der innere Mensch kann nur bestehen aus dem Himmel und durch den Himmel. Auch der Himmel aber kann nicht aus eigenem bestehen, sondern nur aus dem Herrn. Allein und einzig er besteht aus sich. Je nach dem Bestehen und Entstehen findet das Einfließen statt. Daraus entstehen und dadurch bestehen alle Dinge. Der innere Mensch wurde nach dem Bild des Himmels, der äußere nach dem der Naturwelt gestaltet. Darum ist der innere Mensch ein Himmel in kleinster Form und der äußere eine Welt in kleinster Form, ein Mikrokosmos. Soweit das Zitat. Unter dem äußeren Menschen versteht Swedenborg den natürlichen, materiellen Körper. Unter dem inneren Menschen, den Menschen, der nach dem Ablegen des Fleischkörpers weiterlebt, versteht Swedenborg das Gemüt. Und der Teil des Menschen, in dem der Herr einfließt, bezeichnet er als Himmel. Dass Swedenborg dies so formuliert, ist für mich ein Hinweis darauf, dass er den Begriffen Seele und Himmel eine sehr ähnliche Bedeutung beimisst. Denn er sagt ja, dass der innere Mensch, also das Gemüt, nur dann bestehen kann, wenn in den Himmel des Menschen, also in seine Seele, beständig der Herr einfließt. Der Mensch besteht also aus der Dreiheit von Seele, Gemüt und Körper. Wobei sich das Gemüt in zwei Komponenten aufteilt, dem Verstand und dem Willen. Der Wille ist das Gefäß und der Wohnsitz der Liebe, während der Verstand in gleicher Weise die Weisheit beherbergt. Darum entsprechen Wille und Verstand der göttlichen Liebe und Weisheit, in der sie auch ihren Ursprung haben. Das Verhältnis der beiden zueinander ist laut Swedenborg so gestellt, dass der Wille der eigentliche Mensch ist, der den Verstand nach seinem Wunsche lenkt. Der Wille sucht sich im Verstand die Mittel und Wege zusammen, um seine Zwecke, die Wirkungen, zu erreichen. Und in der wahren christlichen Religion Nummer 397 können wir lesen, Wille und Verstand bilden den Geist des Menschen. Denn seine Weisheit und Einsicht, wie auch seine Liebe und Nächstenliebe, ja, sein Leben überhaupt, wohnen in ihm. Und an anderer Stelle schrieb er, der inwendige Wille ist der Mensch selbst, beruht doch auf ihm das eigentliche Sein und Wesen seines Lebens. An dieser Stelle soll nicht unerwähnt bleiben, dass viele Autoren für die Beschreibung des Menschen die Begriffe Körper, Seele und Geist verwenden. Den Verstand des Menschen siedeln sie im Geist des Menschen an. Den Willen, der die Lebensliebe repräsentiert, siedeln sie in der Seele an. Und das Einfallstor der göttlichen Liebe und Weisheit in dem Menschen, welches für Swedenborg die Seele ist, wird von den anderen Autoren oftmals mit dem göttlichen Funken, der sich im Herzen des Menschen befindet, umschrieben. Dies gilt es unbedingt zu beachten, damit wir den Worten, die uns der Herr durch Swedenborg geschenkt hat, die richtigen Inhalte geben. Denn nur wenn wir uns davon frei machen, den Worten, die uns der Herr durch Swedenborg gegeben hat, unsere eigenen Wortbedeutungen überzustülpen, werden wir die wahren Bedeutung seiner Aussage näher kommen. Aber kommen wir auf die Swedenborgsche Definition des Begriffs Gemüt zurück. Das Gemüt, welches sich aus dem Willen und dem Verstand zusammensetzt, ist der Teil des Menschen, der nach dem Übertritt in die jenseitige Welt den Geist des Menschen ausmacht. Swedenborg sagt dazu in der wahren christlichen Religion Nummer 397, Wille und Verstand bilden den Geist des Menschen, denn seine Weisheit und Einsicht, wie auch seine Liebe und Nächstenliebe, ja sein Leben überhaupt, wohnen in ihm. Soweit das Zitat. Dass der Verstand in der natürlichen Welt sein Wissen durch andere Menschen erhält und dass diese ihr Wissen auch durch andere erhalten, haben wir ja bereits erfahren. Nun möchte ich kurz darüber sprechen, wie die göttliche Liebe in den Willen des Menschen, der ja seine Lebensliebe und somit sein Leben darstellt, einfließen kann. Die göttliche, alles erhaltene Liebe kann nicht unmittelbar in den Willen des Menschen einfließen, da ein solches Einfließen die Willensfreiheit beeinflussen würde. Dies hängt unter anderem damit zusammen, dass in der Regel der Wille aufgrund seiner irdischen Entwicklung mit weltlichen Begierden angefüllt ist. Durch diese weltlichen Bindungen ist der Wille mit Falschem angefüllt und ein unmittelbares Einfließen des göttlichen Wahren wird dadurch verhindert. Damit die göttliche Liebe doch noch in den Willen einfließen kann, muss sie den Umweg über die Weisheit des Verstandes gehen. Denn der Verstand kann über die Seele eine Verbindung mit der göttlichen Liebe aufnehmen. Dies kann mittelbar über andere Menschen, Bücher und so weiter, aber auch unmittelbar, wie zum Beispiel über sogenannte Einfälle geschehen. Mir fällt etwas von oben ein. Der Verstand ist in der Lage, sich durch das Einfließen der göttlichen Liebe mit dem göttlichen Wahren und dem weltlichen Falschen des Willens auseinanderzusetzen. Das Produkt dieser Auseinandersetzung führt dazu, dass der Mensch Weisheit erlangt. Die zunehmende Weisheit wiederum ist das Einfallstor der göttlichen Liebe in den Willen. In der wahren christlichen Religion Nummer 587 können wir dazu lesen, da der Wille des Menschen von Natur aus böse ist und der Verstand lehrt, was böse und was gut ist, und da er das eine wollen und das andere nicht wollen kann, so folgt, dass der Mensch durch den Verstand umgebildet werden muss. Zitat Ende. Der Mensch, dessen Wille bzw. Lebensliebe auf das Böse, also auf die Welt ausgerichtet ist, kann nur über seinen Verstand und die ihm innewohnende Weisheit umgebildet werden. Und genau an dieser Stelle setzt die göttliche Liebe an, um mit dem Verstand des Menschen eine Beziehung einzugehen. In dem Maße, wie die göttliche Liebe durch die Seele als Einfallstor in den Verstand einfließen kann, in dem Maße nimmt die Weisheit des Menschen zu. Dass es sich dabei um einen langwierigen Prozess handelt, ergibt sich schon allein aus der Tatsache, dass die Willensfreiheit des Menschen nicht angetastet werden darf. Aber dennoch, irgendwann einmal, unabhängig davon, ob im Diesseits oder im Jenseits, hat die Weisheit im Menschen ein Stadium erreicht, wo es dann zu einer langsamen Umbildung des Willens kommt. Der Lebensliebe werden die materiellen Gelüste schal und sie beginnt sich für die göttlichen Einflüsse des Geistes zu interessieren. Und in dem Maße, wie über den Verstand des Menschen die göttliche Liebe in den Willen des Menschen einfließen kann, in dem Maße entwickelt der Wille eine Liebe zur Weisheit. Ich denke, das kann jeder nachvollziehen. Wir brauchen doch nur einmal daran zu denken, wie wir durch unser zunehmendes Wissen über den Herrn immer mehr Verständnis für die geistigen Dinge entwickelt haben und wie wir durch dieses Verstehen unsere Liebe zum Herrn weiterentwickelt haben und die letztendlich dadurch zugenommen hat. Dabei haben sich unsere Vorstellungen und Betrachtungsweise teilweise radikal verändert. Und wir haben uns von vielen alten Begründungen lösen müssen, um Platz für neue Gedanken und Ideen zu machen. Hierzu habe ich in dem Büchlein von Seele, Geist und Leib aus dem Swedenborg Verlag auf der Seite 44 folgendes Zitat gefunden. Solange der Mensch auf Erden lebt, verändern sich die Vorstellungen seines Denkens. Sie werden vermehrt oder geteilt. Sie werden dabei zugleich zu verschiedenen und neuen Gesellschaften der geistigen Welt ausgedehnt. Bei denen, die im Bösen oder in falschen Überzeugungen sind, zu höllischen Gesellschaften. Bei denen, die im Guten sind, zu himmlischen. Bei denen, die sich nur zum Glauben überreden ließen, wären die Vorstellungen beschränkt. Bei denen aber, die geistig wiedergeboren wären, verbreiten sich die Gedanken und Neigungen immerzu in neue himmlische Gemeinschaften und ihre Ausdehnung und Fülle nimmt beständig zu. Die früheren Gedanken werden geteilt und die geteilten mit Vorstellungen vereinigt, die mit neuen Gemeinschaften in Verbindung stehen. Das Einzelne wird mit allem Gemeinen erfüllt und dieses mit Einzelnen, mit neuen Wahrheiten, durch die neue Erleuchtung sich auftut. Die Ausdehnung der Sphäre bis zu den himmlischen Gemeinschaften wird vom Herrn denen gegeben, die wiedergeboren werden, besonders durch Versuchungen hindurch, in denen sie dem Bösen und Falschen widerstehen. Da kämpft der Herr durch die Engel mit und der Mensch wird in noch innerlichere Engelsgemeinschaften eingeführt und empfängt höhere Fertigkeiten des Innewirrens. Dieses Zitat enthält einen Gedanken, der für mich ein sehr wichtiger Schlüssel zum Verstehen der Swedenborgschen Jenseitsbeschreibungen zu sein scheint. Es wird gesagt, dass sich die Vorstellungen des Denkens beim Vermehren oder Teilen zugleich zu verschiedenen und neuen Gesellschaften in der geistigen Welt ausdehnen. Swedenborg sagt, die Vorstellungen des Denkens werden vermehrt oder geteilt. Sie werden dabei zugleich zu verschiedenen und neuen Gesellschaften der geistigen Welt ausgedehnt. Mit denen, die im Bösen oder falschen Überzeugungen sind, zu höllischen Gesellschaften, bei denen, die im Guten sind, zu himmlischen. Hier wird also ein Zusammenhang zwischen dem Verändern von Vorstellungen und Neigungen und der Bildung von neuen Gesellschaften hergestellt. Da es sich dabei um Vorstellungen unseres Denkens und unserer Neigungen handelt, ist der Schluss naheliegend, dass es sich bei den Gesellschaften um Gesellschaften in unserem eigenen Himmel handelt. Wie sagt es Swedenborg? Der innere Mensch wurde nach dem Bild des Himmels, der äußere nach dem der Naturwelt gestaltet. Darum ist der innere Mensch ein Himmel in kleinster Form und der äußere eine Welt in kleinster Form, ein Mikrokosmos. Dass es sich bei diesen Gesellschaften um Vorstellungen unserer Gedanken und Neigungen handeln könnte, wird auch dadurch wahrscheinlich, wenn wir daran denken, dass Swedenborg einen Zusammenhang zwischen der Seele und dem Himmel in uns herstellt. Dieser Gedanke, dass es sich bei den Gesellschaften im Himmel um Vorstellungen unseres Denkens und unserer Neigungen handelt, wird in dem folgenden Zitat aus dem Werk Himmlische Geheimnisse Nummer 644 aufgegriffen. Dort wird gesagt, dass durch die Kammern bezeichnet werden, die zwei Teile des Menschen, welche die des Willens und Verstandes sind, erhält auch aus dem, was gesagt worden ist, dass nämlich jene zwei Teile, Wille und Verstand, unter sich durchaus unterschieden sind. Und daher das menschliche Hirn in zwei Teile, die Halbkugeln genannt werden, geteilt ist. Zu seiner linken Halbkugel gehört das Verständige, zu seiner Rechten das Willige. Dies ist die allgemeinste Unterscheidung. Außerdem werden sowohl dem Verstand als dem Willen in unzählige Teile geschieden. Denn es gibt so viele Abteilungen des Verständigen und so viele des Willigen im Menschen, dass sie nie nach den Hauptgattungen, geschweige denn nach den Arten ausgedrückt oder aufgezählt werden können. Der Mensch ist wie ein kleinster Himmel, welcher der Geisterwelt und dem Himmel entspricht. Im Himmel werden jene Abteilungen Gesellschaften genannt, im Worte Wohnungen, vom Herrn Bleibestätten. Zitat Ende. Auch dieses Zitat ist so gestellt, dass Swedenborg darauf hinweist, dass sowohl der Verstand als auch der Wille in unzählige Teile geschieden sind. Und zwar in so viele, dass sie nie nach den Hauptgattungen, geschweige denn nach den Arten ausgedrückt oder aufgezählt werden können. Oder anders ausgedrückt, unser Verstand mit der in ihm waltenden Weisheit und unser Wille ist so vielgestaltig an Liebes- und Weisheitsimpulsen, dass es unmöglich ist, all diese Impulse aufzuzählen. Es wird ja nicht umsonst gesagt, dass der Mensch wie ein kleinster Himmel ist, denn die Seele bzw. der Himmel des Menschen ist dadurch, dass dort die göttliche Liebe einfließen kann, für die Unendlichkeit angelegt. Diese unendlich vielen Liebes- und Weisheitsimpulse erscheinen uns zwar als eine homogene Einheit, sie sind aber in Wirklichkeit total voneinander differenziert. Swedenborg beschreibt dies so: Der Mensch ist wie ein kleinster Himmel, welcher der Geisterwelt und dem Himmel entspricht, wo alle Gattungen und alle Arten des Verständigen und Willigen aus dem Herrn so höchst geordnet unterschieden sind, dass es auch nicht ein Allerkleinstes gibt, das nicht unterschieden wäre. Im Himmel werden jene Abteilungen Gesellschaften genannt. Diese vom Herrn so höchst geordnet unterschiedenen Liebes- und Weisheitsimpulse haben die Eigenschaft, dass sich ähnliche Einzelgedanken und Ideen sozusagen in Abteilungen zusammenschließen, während unähnliche, sich einander ausschließende Einzelgedanken und Ideen abstoßen und andere Gruppengedanken bilden. Im Himmel bzw. in der Hölle des menschlichen Gemüts werden diese Gedankengruppen mit dem Wort Gesellschaften bezeichnet. Da dieser Gedanke möglicherweise für den einen oder anderen noch etwas ungewohnt ist, möchte ich anhand eines kleinen Beispiels versuchen, diese Überlegung zu verdeutlichen. Stellen wir uns vor, in unserem Willen keimt der Wunsch nach einem schönen neuen Auto auf. Sofort wird der Verstand von unserem Willen damit beauftragt, diesen Wunsch in die Tat umzusetzen. Der Verstand wird nun mit seiner durch andere Menschen erlangten Weisheit damit beginnen, viele Einzelgedanken und Ideen nach ihrer Wertigkeit zu sammeln und zu sortieren. Da wird es eine Gedankengruppe geben, die sich mit der Frage auseinandersetzt, welche Art von Auto dem Willen angenehm wäre. Es wird andere Gedankengruppen geben, die sich mit der Finanzierung, der Ausstattung, dem Parkplatzproblem und so weiter und so weiter beschäftigen. Sicherlich wird es auch zu dem einen oder anderen Kampf zwischen dem Willen und dem Verstand kommen. So wird es bestimmt nicht einfach sein, einen Kompromiss zwischen den maximalen Ausstattungswünschen des Willens und der Gedankengruppe, die sich mit unseren finanziellen Situationen beschäftigt hat, zu finden. Ich hoffe, dass dieses kleine Beispiel nachempfinden lässt, wie in unserem Willen und in unserem Verstand ständig neue Gesellschaften von Vorstellungen des Denkens und Wollens entstehen. Diese Gesellschaften können himmlischer, aber auch höllischer Art sein, je nachdem, ob unsere Motivation göttlicher oder weltlicher Natur ist. Diese Gesellschaften werden ein Teil unseres Gemüts. Im Anschluss an diesem kleinen Beispiel möchte ich noch mal kurz die wichtigsten Gedanken meiner bisherigen Ausführungen zusammenfassen. Der Mensch betritt die Bühne dieses Lebens ohne jegliches Wissen. Er hat lediglich die Fähigkeit, sich Wissen anzueignen und die Neigung zum Lieben. All sein Wissen, welches sich der Mensch aneignet, hat er letztendlich von anderen Menschen. Er nimmt Informationen aller Art auf und vermehrt dadurch sein Wissen. Da sich der Mensch in der Regel nicht darüber bewusst ist, dass er sein Wissen von anderen hat, glaubt er, dass er sein Wissen aus sich hat. Der Grund dafür, warum der Mensch ohne jegliches Wissen geboren wird, liegt darin, damit er in Ewigkeit an Liebe und Weisheit zunehmen kann, um so dereinst ein Engel des höchsten Himmels werden zu können. Das Einfallstor der göttlichen Liebe in den Menschen ist seine Seele, die von Swedenborg auch als Himmel bezeichnet wird. Über die Seele kann die göttliche Liebe unter der Wahrung der Willensfreiheit mit dem Verstand des Menschen eine Beziehung eingehen, welche von Swedenborg auch als die Ehe der göttlichen Liebe mit dem Verstand des Menschen bezeichnet wird. Ein Kind dieser Liebe ist die Weisheit. Über die zunehmende Liebe des Willens zur Weisheit des Verstandes ist es dann möglich, den Willen umzubilden, damit er sich von seinen weltlichen Neigungen weg zu himmlischen Neigungen hin entwickeln kann. Für die bei diesen Umbildungsprozessen veränderten Vorstellungen des Denkens neu entstehende Gedanken und Neigungen verwendet Swedenborg als Entsprechung den Begriff Gesellschaften. Bevor wir uns nun mit dem Einfließen des Denken und Wollen im Jenseits beschäftigen, möchte ich noch ein paar kurze Worte darüber verlieren, was es zu beachten gilt, wenn wir die Jenseitstexte von Emanuel Swedenborg lesen. Laut Swedenborg haben diese Mitteilungen aus der Geisterwelt immer Entsprechungscharakter. Hierzu können wir in dem Vorwort des Buches Himmel und Hölle von Pfarrer Dr. Friedemann Horn folgendes Zitat lesen. Swedenborg blieb sich auch bewusst, dass die Erscheinungen der geistigen Welt nicht beschrieben werden können, wie sie an sich sind, sondern nur durch entsprechende Bilder aus dem irdischen Erfahrungsbereich des Menschen. Es ist wichtig, dies bei der Lektüre stets vor Augen zu haben, denn vergisst man nicht, dass Swedenborg Geistiges bildhaft darstellt und man wird vermeiden, dass einem die geschilderten Einzelheiten den Blick für die allein wichtigen Gesetzmäßigkeiten des uns alle erwartenden nachtodlichen Daseins verschleiern. Soweit das Zitat. Wenn wir also in den Werken Swedenborgs lesen, sollten wir uns immer bewusst sein, dass wir eine Lektüre lesen, die weitgehend Worte aus dem irdischen Alltag benutzt, um geistige Inhalte in das Bewusstsein des Lesers zu transportieren. Dies gilt im Besonderen dann, wenn es sich dabei um die sogenannten Denkwürdigkeiten handelt. Denn bei diesen Denkwürdigkeiten versucht Swedenborg seinen Lesern oftmals Dinge darzustellen, für die es in der irdischen Sprache oft gar keine Worte gibt. So wird ihm zum Beispiel in der Ehrlichen Liebe Nummer 42 Folgendes gesagt. Aber dann nimm dich in Acht, dass nicht der Glanz, der von unserem Himmel, aus dem wir herabgestiegen sind, herstammt und flammend ist, tiefer in dich eindringe. Denn aus seinem Einfluss werden zwar die höheren Ideen deines Verstandes, welche an sich himmlisch sind, erleuchtet, allein diese sind in der Welt, in der du lebst, unaussprechlich. Nimm deshalb, was du hören wirst, vernunftmäßig auf und lege es so der Fassungskraft deines Verstandes gemäß aus. So war das Zitat. Dieser Rat, die geistigen Dinge vernunftmäßig aufzunehmen und sie dann der Fassungskraft des Verstandes gemäß auszulegen, gilt natürlich auch für uns. Nachdem wir uns bewusst gemacht haben, dass es sich bei den Swedenborgschen Jenseitsberichten meist um Entsprechungen handelt, möchte ich nun darüber sprechen, wie man sich die Daseinsstruktur des Menschen in der jenseitigen Welt vorstellen kann. Wenn der Mensch in die jenseitige Welt eintritt, kommt er zunächst einmal in das Geisterreich. Dieses Geisterreich beschreibt einen Gemütszustand, in dem der Mensch noch nicht wahrhaftig ist. Das heißt, zwischen seinem inneren Wollen und dem daraus hervorgehenden Erscheinlichkeiten ist noch keine Harmonie. Die göttliche Vorsehung hat es aber so eingerichtet, dass nach einer mehr oder weniger langen Zeit, Swedenborg spricht von maximal 30 Jahren, der Geistmensch einen Zustand erreicht, wo zwischen seinem inneren Wollen, was seiner Lebensliebe entspricht, und dem daraus hervorgehenden örtlichen Erscheinlichkeiten kein Unterschied mehr ist. Wenn dieser Zustand erreicht ist, begibt sich der Mensch in seinem Himmel oder in seine Hölle. Wobei es zu bedenken gilt, dass laut Swedenborg die Räume im Himmel nichts anderes als äußere Zustände sind, welche dem Inneren entsprechen. Wenn der Geistmensch diesen Zustand erlangt hat, dann ruht er in sich selbst und in seinem eigentlichen Leben. Bei Swedenborg können wir hierzu in dem Buch Himmel und Hölle Nummer 502 lesen. Nachdem der erste Zustand durchlaufen ist, der Zustand des mehr Äußerlichen, wird der Geistmensch in den Zustand seiner inneren Bereiche bzw. seines inneren Wollens und des daraus hervorgehenden Denkens versetzt. Ein Zustand, in dem er auch in der Welt war, wenn er meint, sich selbst überlassen, frei und ungebunden dachte. In diesem Zustand schlüpft er ihm selbst unbewusst, ebenso wie in der Welt, wenn er das dem Sprechen zunächst liegende Denken, also das dem Sprechen vorhergehende, abschaltet, gegenüber dem innerlicheren Gedanken und in diesen verweilt. Der Geistmensch ruht dann in diesem Zustand in sich selbst und in seinem eigentlichen Leben. Denn frei denken aus eigener Neigung ist das eigentliche Leben des Menschen und ist er selbst. Soweit das Zitat. Frei denken aus eigener Neigung ist das eigentliche Leben des Menschen und ist er selbst. Dieser Satz stellt scheinbar einen totalen Widerspruch zu dem anfangs zitierten Satz Swedenborgs dar, in dem er schreibt, dass niemand, weder im Himmel noch in der Hölle, aus sich denkt, redet, will und handelt, sondern aus anderen. Um diesen gordischen Knoten lösen zu können, müssen wir die Tatsache berücksichtigen, dass es sich bei dem anfangs erwähnten Zitat Swedenborgs um eine Denkwürdigkeit handelt, also um ein Erlebnis, das Swedenborg in der jenseitigen Welt beobachtet hatte. Als er diesen Text schrieb, befand er sich also in einer Situation, wo er Unaussprechliches mit natürlichen Worten beschreiben musste. Eine Kunst, die Swedenborg sehr gut beherrschte, die aber von dem Leser dieser Beschreibung ein absolutes Mitdenken erfordert. Denn um diesen Text wirklich verstehen zu können, müssen wir die Wortdefinition Swedenborgs verwenden und dürfen auf keinen Fall unsere persönlichen Wortdefinitionen anwenden. Wenn wir diese Erkenntnis anwenden, dann dürfen wir davon ausgehen, dass Swedenborg, wenn er von Himmel und Hölle spricht, das Innere des Menschen meint. Denn per Swedenborg-Definition sind Himmel und Hölle keine Orte, sondern Zustandsbeschreibungen des Inwendigen. In diese Zustände des Himmels oder der Hölle kommt der Mensch, nachdem er den Zustand des Geisterreiches durchlebt hat und sich als Geistmensch die Bereiche seines inneren Wollens und des daraus hervorgehenden Denkens begibt. Er ist sich dessen völlig unbewusst, denn er hält das, was er in seinem Inwendigen wie außerhalb von ihm erlebt, für völlig normal und real. Der Geistmensch ruht in diesem Zustand in sich selbst und in seinem eigentlichen Leben. Denn frei denken aus eigener Neigung ist das eigentliche Leben des Menschen und ist er selbst. Swedenborg schrieb in Himmel und Hölle, dass die Räume im Himmel nichts anderes sind als äußere Zustände, welche dem Innern entsprechen. Nicht anders, woher kommt es, dass die Himmel voneinander geschieden sind und dann auch die Gesellschaften in jedem Himmel und jeglicher in der Gesellschaft. Daher kommt auch, dass die Himmel von den Höllen völlig abgesondert sind, denn sie sind im entgegengesetzten Zustand. Auch hier handelt es sich um die verschiedenen Himmel, die in dem Gemüt des Menschen angelegt sind, und die Gesellschaften, von denen die Rede ist, sind Gedanken und Neigungen, die sich als äußere Zustände, welche dem Innern entsprechen, manifestieren. Swedenborg schrieb doch ganz eindeutig, dass sich bei denen, die geistig wiedergeboren werden, die Gedanken und Neigung immerzu in neue himmlische Gemeinschaften verbreiten und ihre Ausdehnung und Fülle beständig zunimmt. Wenn wir den Gedanken Swedenborgs weiterdenken, dass der Geistmensch in der jenseitigen Welt nach dem Verlassen des Geisterreiches in sich selbst und somit in seinem eigentlichen Leben ruht, dann können wir davon ausgehen, dass es sich bei den Landschaften, Orten, Gesellschaften, Personen, die dem Geistmensch im Himmel begegnen, um Projektion seines Inneren handelt. Dann wird verständlich, wenn Swedenborg in Himmel und Hölle schreibt, auch wenn einer von einem Ort zum anderen geht, sei es nun in einer Stadt oder in den Vorhallen oder in den Gärten oder zu anderen außerhalb seiner Gesellschaft, so kommt er schneller dahin, wenn er sich danach sehnt und langsamer, wenn er sich nicht hinsehnt. Der Weg selbst wird je nach seinem Verlangen verlängert oder verkürzt, obgleich er derselbe ist. Dieses habe ich öfter gesehen und mich darüber gewundert. Zitat Ende. Der Geistmensch muss lediglich seinen Willen fokussieren und schon befindet er sich in der Erscheinlichkeit dort, wohin ihn seine Neigung hinzieht. Je nachdem seine Neigung ist, ob himmlisch oder höllisch, so wird sich sein Himmel oder seine Hölle gestalten. Denn frei denken aus eigener Neigung ist das eigentliche Leben des Menschen und ist er selbst. Frei denken aus eigener Neigung beinhaltet aber auch, dass die Vorstellungen des Denkens, welche von Swedenborg mit den Begriffen Gesellschaften belegt wurden, Einfluss auf dieses Denken haben. Der Mensch nimmt ja all das Wissen, das er während seiner irdischen Daseinsform zu seinem Eigentum gemacht hat, in die geistige Welt mit. Das bedeutet, dass er sein ganz persönliches Wissen und somit seine ganz persönlichen Gesellschaften ins Jenseits mitnimmt. Deshalb sagte Jesus ja auch, in meines Vaters Hause gibt es viele Zimmer. So viele Geistmenschen es gibt, so viele Himmel und Höllen gibt es, die mit den Gesellschaften des jeweiligen Geistes bevölkert sind. Wenn nun eine einzelne personifizierte Vorstellung des Geistmenschen von sich behauptet, dass sie aus sich denkt, dann wird schnell klar, dass es sich hierbei um ein Irrtum handeln muss. Denn um einen Gedanken so denken zu können, dass man sich ihn vorstellen kann, benötigt der Mensch eine Unzahl von Vorgedanken, die in den zu visualisierenden Gedanken einfließen. Diese Vorgedanken wiederum sind auch nur dann möglich, wenn in diesen andere Gedanken eingeflossen sind und so weiter. Dies ist absolut vergleichbar mit dem Wissen, welches wir durch andere erlernt haben. So gesehen hat Swedenborg natürlich völlig recht, wenn er in der Sprache der Entsprechung schreibt, merkwürdig ist auch, was öfter geschah und dann auch mir gezeigt wurde, dass niemand weder im Himmel noch in der Hölle aus sich denkt, redet, will und handelt, sondern aus anderen und so zuletzt alle und jeder aus dem allgemeinen Einfließen des Lebens, das vom Herrn ausgeht. Alle unsere Vorstellungen des Denkens werden von den Neigungen des Willens beeinflusst. Unsere Gedankengesellschaften beeinflussen sich gegenseitig, sodass kein Einzelgedanke davon ausgehen kann, dass er nicht auf dem Fundament anderer Gedanken aufgebaut ist. Es gibt keine Vorstellung, die nicht aus einer Vielzahl von einzelnen Neigungselementen bestehen und wiederum von Erfahrungen und Begebnissen mit anderen Gesellschaften im Menschen geprägt sind. Alles, was wirklich neu in den Vorstellungen des Gemüts ist, fließt über die Weisheit des Verstandes ein. Und bei der Weisheit des Verstandes handelt es sich ja nur dann um eine wirkliche Weisheit, wenn sie aus der Ehe zwischen der göttlichen Liebe mit dem Verstand des Menschen entspringt. Dies stimmt mit der Feststellung Swedenborgs überein, dass alle Gedanken und die mit ihnen zusammenhängenden Gesellschaften in den Vorstellungen des Gemüts letztendlich vom Herrn sind, denn nur er allein ist die Wahrheit und das Leben. Obwohl es dem Geschöpf so erscheint, hat kein Geschöpf in der gesamten Schöpfung Leben aus sich, nur der Herr hat Leben. und wir empfangen es durch ihn. Dass wir uns als unabhängige und selbstständige Wesen empfinden, ist eine der größten und genialsten Schachzüge Gottes. Nur durch die Entwicklung unseres Ich-Bewusstseins war es dem Herrn möglich, Wesen zu schaffen, die sich frei entwickeln konnten. Eine Grundvoraussetzung zur Bildung eines Ich-Bewusstseins besteht darin, dass der Mensch ohne jegliches Wissen in diese Welt eintritt und sich mühsam sein Wissen durch andere aneignet. Zum Schluss meiner Ausführung möchte ich als Resümee festhalten, dass es aus meiner Sicht berechtigte Zweifel an der weit verbreiteten These gibt, dass die Gedanken des Menschen das Produkt irgendwelcher unmittelbaren Einflüsse von verstorbenen Menschen sind. Swedenborgs Ausführungen lassen durchaus den Schluss zu, dass der Mensch aus sich denkt und nicht in Abhängigkeit von irgendwelchen Einflüsterungen. Denn er sagt doch ganz deutlich, frei denken aus eigener Neigung ist das eigentliche Leben des Menschen und ist er selbst. Wir dürfen beim Lesen der Swedenborg-Texte nie aus den Augen verlieren, dass er uns seine Erlebnisse, die er in der jenseitigen Welt hatte, nur in der Sprache der Entsprechungen mitteilen konnte. Wenn wir uns nicht permanent vor Augen halten, dass seine Schriften über weite Strecken Entsprechungscharakter haben, werden wir diese Schriften nur sehr oberflächlich verstehen. Genauso verhält es sich natürlich auch mit der Frage, ob der Mensch aus sich denkt oder ob Geister durch ihn denken. Die Entsprechung, die Swedenborg gewählt hat, um den Menschen seiner Zeit die innerseelischen Vorgänge, die Informationsflüsse zwischen Unterbewusstsein und Bewusstsein und die innerseelischen Abläufe bei Verstorbenen zu vermitteln, sind einfach genial. Wir Heutigen, die wir durch die Psychologie mehr über die inneren Vorgänge der Seele wissen, als die Menschen zu Swedenborgs Zeiten, sollten beim Lesen seiner Schriften die Entsprechungskunde anwenden und wir werden verblüfft sein, wie weit Swedenborg seiner Zeit voraus war. Soweit meiner heutigen Ausführung. Lasst uns zum Schluss noch ein kleines Gebet sprechen. Lieber himmlischer Vater, bitte öffne unser Herzen, damit wir erkennen können, welche wunderbare Tiefen in deinem Wort verborgen sind. Schenke uns bitte die notwendige Sensibilität, damit wir beim Lesen deiner Worte immer daran denken, dass du, lieber Vater, der alles belebende und erhaltende Geist bist, der sich seinen Geschöpfen nur über die Sprache der Entsprechungen nähern kann. Hilf uns, durch die tote Rinde des äußeren Buchstaben zu dringen, damit wir dein lebendiges Wort in uns aufnehmen können. Ach Vater, segne bitte unseren weiteren Lebensweg, denn wir haben doch nur den einen wirklichen Wunsch, an deiner liebenden Vaterhand diesen Ehrenweg so zu durchschreiten, dass wir uns dereinst Kinder deiner Liebe und Erbarmung nennen dürfen.